Ja, liebe Geschwister, wir wollen unserem Herrn danken, dass wir uns wieder unter sein Wort stellen dürfen. Ja, das Wort, welches unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Wege. Der Apostel Paulus sagt ein gewaltiges Wort, und zwar in dem berühmten Kapitel aus dem 1. Korintherbrief, und zwar aus dem Kapitel 15, da sagt er so: Ich gebe euch weiter, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist, und dann heißt es etwas weiter, begraben wurde, auferstanden ist und gesehen wurde. Das ist ja das große urchristliche Bekenntnis, nicht dieses gestorben, begraben, auferstanden und gesehen. Und wir wollen heute Morgen mal bei der Auferstehung stehen bleiben, obwohl ich gesehen habe, dass am vergangenen Sonntag auch über das Auferstehungsgeschehen gepredigt wurde. Aber vielleicht ist es ganz interessant, denn am letzten Sonntag war es ja das Auferstehungsgeschehen so aus der Perspektive des Markus. Und heute soll es um das Ereignis gehen aus der Perspektive des Johannes. Und der macht es irgendwie ganz anders als seine drei anderen Kollegen, als Matthäus, Markus und Johannes. Es ist ebenso auch bei seiner Schilderung des Kreuzes geschehen. Aber heute Morgen soll es mal um dieses Auferstehungsereignis gehen, und zwar aus der Sicht des Johannes. Der Johannes, das ist ja der Jünger, wie es so schön in der Bibel heißt, den Jesus lieb hatte, ist ja schon eine interessante Person. Er erwähnt sich ja nicht oft in seinem Evangelium. Ich glaube, er mit dieser Bezeichnung, er taucht, glaube ich, viermal auf. Wir erleben ihn einmal am Gründonnerstag, wie er da, wie die Bibel es ausdrückt, an Jesu Brust liegt. Und dann einen Tag später, am Karfreitag, steht er beim Kreuz mit der Maria. Und wiederum zwei Tage später, am Auferstehungstag, sehen wir ihn da mit Petrus da zum Grab laufen. Und um die ganze Sache zu vervollständigen, dann erwähnt er sich nochmal in diesem berühmten Sendungskapitel, in seinem 21. Kapitel aus dem Johannesevangelium. Also es ist schon ein interessanter Jünger, nicht? Der liegt, der steht, der läuft. Und wir wollen uns mal gerade mit dem Johannes befassen, mit dem Auferstehungsereignis aus seiner Sicht. Und ich möchte zunächst mal den Text vorlesen, wer das also im Stillen mitlesen möchte, Johannes 20, es sind die Verse 1 bis 10. Also Johannes 20, die Verse 1 bis 10. Und da lesen wir Folgendes. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leintücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leintücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesus' Haupt gelegen hatte. Nicht bei den Leintüchern, sondern daneben zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, wenn man sich die johannäische Version von dem Auferstehungsereignis durchgelesen hat, Dann könnte man ja jetzt einflechten, also Johannes, mir fehlen da einfach ein paar Sachen, die ich sonst bei deinen anderen Kollegen finde. Nicht, mir fehlt zum Beispiel der Engel, der da, zumindest hier jetzt in den ersten 10 Versen, der da auf dem Stein sonst sitzt. Nicht, mir fehlt das Erdbeben, nicht, mir fehlen die herumliegenden römischen Soldaten, nicht, mir fehlt auch das Gespräch der Frauen. Nicht dein Bericht, Johannes, ja, um es mal so auszudrücken, dein Bericht von der Auferstehung wirkt so ein bisschen spartanisch. Da ist nicht so viel los. Gut, zum Glück werden da die Frauen noch erwähnt, aber man muss ja letztendlich sagen, letztendlich konzentriert sich alles auf diese beiden Exponenten da, Johannes und Petrus. Und wenn wir jetzt Johannes fragen würden, Johannes, was gibt es denn zu sagen? Was gibt es weiterzugeben? Nicht? Was ist dir für uns wichtig, wenn du dieses historische Ereignis aus deiner Perspektive da beschreibst? Und dann wird er antworten. Er wird sagen, mit diesem Laufen zum Grab, das fällt ja förmlich auf, dieses Laufen, mit dem Laufen zum Grab möchte ich deutlich machen, dass wenn es um Jesus Christus geht, dass mich das motiviert, dass mich das in Bewegung setzt, ja, sagen wir es so, dass mich das am Laufen hält. Das Zweite, was ich klarstellen möchte, mit diesem Hineingehen in das Grab und diese besondere Inspektion da des Grabes, nicht, dass ich also klarstellen will, wie es um die Macht des Todes bestellt ist. Und dann kommt ja dieses Herausgehen und dass sie wieder zu den anderen Jüngern gehen. Und da sagt er, bevor wir beide zu den anderen Jüngern gehen, muss ich noch eine Frage mit euch klären, nämlich eine theologische Frage. Wie ist es eigentlich bestellt oder was betrifft diese Reihenfolge? Sehen, glauben oder glauben, sehen, wie steht es um diese Reihenfolge? Diese Frage, diese theologische Frage, die muss ich also mit euch klären, bevor wir da zu den anderen zurückgehen, ja, bevor wir da wieder so in den Alltag gehen. Also kommen wir zum ersten Punkt, dieses Laufen zum Grab. Nicht Johannes beschreibt ja jetzt diesen etwas eigenartigen Wettlauf da zwischen ihm und Petrus. Davon liest du also in den anderen Evangelien gar nichts. Und es ist immer mal wieder interessant, sich auch mal andere Ausleger und andere Kommentare da zu Hilfe zu nehmen. Besonders was sie hier zu diesem Laufen sagen, ja, da kommen schon manchmal sehr eigenartige Erklärungen heraus. Man hat also auch darüber nachgedacht, über dieses Laufen, über dieses Motiv da vom Laufen. Und dann gibt es also manche, die sagen also, dass man das Laufen dieser beiden Jünger gar nicht zu diskutieren braucht. Das Laufen ist einfach interessant, das soll das ganze Geschehen so ein bisschen lebendig machen, so ein bisschen locker gestalten. Nicht, das soll in das ganze Geschehen so ein bisschen Bewegung hineinbringen. Naja, gut. Andere, das finde ich ja noch etwas, um nicht zu sagen etwas albern, andere sehen zwischen Johannes und Petrus so eine Art Konkurrenz, so indem Johannes zum Ausdruck bringt, ich bin also schneller als der Petrus. Also irgendwie klingen nicht, und das sind also Theologen, die das so darüber nachgedacht haben und so geäußert haben. Also es klingt, um es mal etwas böse zu sagen, es klingt für mich also recht albern, diese Begründungen. Denn man muss ja mal Folgendes überlegen, haben die Ausleger wirklich, wirklich bedacht, was diese beiden Jünger, bleiben wir jetzt mal nur bei diesen beiden hier, was diese beiden Jünger an diesem Auferstehungsmorgen wirklich bewegt. Man muss sich ja wirklich fragen, wie haben diese beiden Jünger die Zeit zwischen Nachmittag am Karfreitag und dem Auferstehungsmorgen wirklich, wie haben sie sie verbracht? Und wir können sagen, pure Verzweiflung, mit purer Verzweiflung, mit tiefer Hoffnungslosigkeit sind sie in diesen Auferstehungsmorgen gegangen und dann hören sie noch von den Frauen diese komische Nachricht, dass der Leichnam nicht mehr da ist. Nee, und wir wissen doch, sie haben doch ihr Leben in Jesus Christus investiert. Sie haben doch Beruf und Familie zurückgelassen. Nicht, sie sind dem Herrn Jesus Christus nachgefolgt. Nicht, der Herr Jesus Christus war doch für sie ihre Hoffnung, ihre Zukunft. Und jetzt auf einmal soll die Leiche nicht mehr da sein. Und ja, da kann man doch eigentlich nicht nüchtern bleiben. Da muss man sich doch eigentlich in Bewegung setzen. nicht und kann ich einfach da so ruhig und gesittet gehen und denken, naja, Leiche hin, Leiche her, kann sein, kann auch nicht sein. Nein, das setzt die in der Tat wirklich, wirklich in Bewegung. Mal ganz allgemein gefragt, liebe Geschwister, was bringt man denn mit dem Laufen wirklich zum Ausdruck, wenn man nicht gerade meint, sportlich unterwegs sein zu müssen? Dann ist es doch so, dass etwas ganz, ganz, ganz wichtig ist, oder dass man angesichts dessen, was da vielleicht auf einen zukommt, eben man nicht ruhig und gesittet da bleiben kann, sondern dass einen das wirklich bewegt, dass einen das wirklich in Aufregung bringt, ja, dass einen das wirklich zum Laufen bringt. Und somit ist das Laufen wirklich ein Bild von Emotionalität und von einer gewissen Dringlichkeit. Und ich denke, das sollte, was unser Glaubensleben anbetrifft, einmal grundsätzlich gelten, dass alles, was irgendwie mit Jesus Christus zusammenhängt, dass uns das wirklich in Bewegung setzt, dass uns das wirklich motiviert, dass uns das wirklich eben da zum Laufen bringt. Und so war es ja eben bei den Jüngern, das sehen wir ja bei diesen beiden, dass sie das wirklich zum Laufen brachte. Sei es nun aufgrund einer Ahnung, einer Hoffnung oder einer Sorge oder wie eben hier, dass die Maria da etwas vom leeren Grab erzählt. Nun muss man allerdings sagen, die beiden Jünger und wir wären nie in Anführungsstrichen zum Laufen gekommen, wenn es nicht diesen Grund zum Laufen gegeben hätte. Denn, liebe Geschwister, zu einem Grab, das noch voll ist, da brauche ich nicht zu laufen. Der Friedhof, der ist auch noch morgen da. Nicht? Was uns wirklich zum Laufen bringt, dann dieser schlichte, einfache Satz, er ist auferstanden, er lebt, er ist beim Vater und wird eines Tages wiederkommen, um seine Gemeinde zu holen, liebe Geschwister. Das ist es, was uns wirklich da am Laufen hält. Und wir wissen, diese Aussage, dass er auferstanden ist, dass er lebt, nicht, das hat ja auch noch zwei andere Jünger zum Laufen sozusagen gebracht. Nicht, wir wissen das, von Emmaus ausgehend da zurück, erstmal Richtung Jerusalem. Und das waren ja auch zwei Jünger, die bekannten Emmaus-Jünger. Nicht tiefe Verzweiflung, tiefe Hoffnungslosigkeit. So schlimm war das, dass die Jesus Christus, den sie am Anfang ja nicht erkannt haben, weil ihnen die Augen gehalten wurden, ja ihm quasi vorgeworfen haben, sag mal, bist du der Einzige, der nicht Bescheid weiß, was in Jerusalem geschehen ist, was sie mit unserem Herrn gemacht haben? Also die waren auch unterwegs und als sie dann in die Augen aufgetan wurden und Jesus mit ihnen das Mahl hielt, nicht, das brachte sie natürlich wirklich zum Laufen und sofort die gleiche Strecke zurück nach Jerusalem, liebe Geschwister. Und die Frage müssen auch wir uns immer wieder stellen, was hält mich wirklich am Laufen? Was hält mich wirklich am Laufen, liebe Geschwister? Dass ich eine positive Gemeindeentwicklung sehe, ja, und wenn nicht, bleibe ich dann stehen, im Bild gesprochen, dass ich gute, inspirierende Erfahrungen mit Jesus mache, ja, und wenn nicht, oder dass ich mit dem Herrn Wunder erlebe, indem er eine Krankheit nach der anderen wegnimmt, ja, und wenn nicht, ich meine, viele hier unter uns können davon, wie man so sagt, ein Lied singen, ja. Oder dass der Herr, ich sag's mal so, dass der Herr mit seiner ganzen Kraft diese Welt verändert, nicht, und ich erleben darf, wie diese Auferstehungspower Deutschland durchweht. Ach, liebe Geschwister, und wenn nicht, stehen wir, was hält mich wirklich am Laufen? Was hält mich am Laufen? Die Antwort gibt uns der Hebräerbrief. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen auf den auferstandenen Jesus. Nicht den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist es, was uns letztendlich am Laufen hält. Und wenn nicht, liebe Geschwister, ja, dann verstricke ich mich nur in Nebensächlichkeiten. Nicht, dann richte ich meinen Fokus auf alles Mögliche, was mich inspiriert und was mich da vorne bringt. Nicht, und dann drehe ich meine Kreise im Selbstmitleid und verrenne mich, was weiß ich, in meinen kleinen Schuldprinzipien, nicht, wer was an mir warum getan hat und so weiter. Nicht? Darum die Frage, ist Jesus nur Nostalgie, nur Religion oder frommer Schmus, liebe Geschwister, oder ist er wirklich derjenige, der vom Vater aus dem Toten herausgerufen wurde, jetzt zur Rechten sitzt, lebt und wird eines Tages wiederkommen? Das, denke ich, das hält uns wirklich am Laufen. Und somit ist, das muss man so sagen, somit ist dieses geistliche Laufen, liebe Geschwister, im Leben von Jesusleuten ja von ungemeiner Bedeutung. Und man kommt ja gar nicht umhin, den Apostel Paulus da zu erwähnen. Nicht nach 1. Korinther 9, Vers 24 sind wir alle in der Kampfbahn des Glaubens und drehen da unsere Runden, eine Runde nach der anderen. Und er sagt dann in 1. Korinther 9, Vers 24, wisst ihr denn nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer erhält den Preis. Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Und dann gibt er uns im Philipperbrief das so als Lebensprinzip, gibt er uns das mit, indem er sagt in Philipper 3, Vers 13, ich vergesse, was dahinten liegt. Und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Also, einen Lauf, den er hat, dem Christus entgegen. Ja, und dann fasst er das Ganze nochmal zusammen in der Abschiedsrede da an die Ältesten von Ephesus in Milet, in Apostelgeschichte 20, Vers 24, wo er sagt, ich achte nicht mein Leben der Rede wert, wenn ich nur den Lauf vollende, und das Amt ausübe, das ich in dem Herrn Jesus Christus empfangen habe, das Evangelium von seiner Gnade weiterzugeben. Merken wir, liebe Geschwister, da wird nicht gepeitscht und da wird nicht nach vorne getrieben oder da wird nicht noch ein wenig positiv motiviert, sondern da wird der eine gezeigt, nämlich der auferstandene Herr, der jetzt lebt und einmal wiederkommen wird. Und ich finde das ja, interessant, man muss ja schon fast sagen, es ist ja mitfühlend, mitleidend zu sehen, wenn man zum Beispiel im Fernsehen Skilanglauf und Biathlon sieht. Ja, Biathlon, diese Kombination da aus Skilanglauf und Schießen. Nicht, wo die Läufer da auch ihre Runden drehen, nach jedem Schießen. Und dann kann es ja passieren, dass da am Pistenrand der Trainer steht da und seinen Läufer da anbrüllt, du lauf doch mal endlich und gib doch mal endlich mehr Gas, liegst immer noch im hinteren Drittel und man ist ja schon fast geneigt, nicht diesen Trainer anzugehen und zu sagen, meine Güte, lass doch den armen Menschen mal da weiterlaufen. Aber anscheinend soll das positiv motivieren. Nur so ist es bei Jesus Christus nicht. Der brüllt dich nicht da von der Seitenlinie an, der peitscht dich und jagt dich auch nicht nach vorne, sondern er ist derjenige, der vorangeht, der eben vorne geht. Und der, ja, der das Tempo natürlich auch variiert, je nach Lebenssituation, ja, durchaus. Und unsere Aufgabe besteht immer darin, auf ihn zu schauen, den Blickkontakt zu ihm eben nicht zu verlieren. Und das ist ganz wichtig, nicht du denkst, dass du nicht durchhältst. Schau auf Jesus. Nicht du denkst, dass alles verkehrt läuft. Was mache ich hier eigentlich noch? Dann schau auf Jesus. Oder du weißt nicht, wie das alles weitergehen soll in deinem Leben. Dann schau auf Jesus. Aber wir wissen auch, liebe Geschwister, es kommt dann einmal der Tag, an dem dein Lauf wirklich vollendet ist. Du am Ziel angekommen bist und die in die Augen des auferstandenen Herrn schauen das. Und ich muss nochmal den Apostel Paulus zitieren, als er unmittelbar vor seinem Lebensende in 2. Timotheus 4, Vers 7 sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, mir ist hinfort beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die Gott denen gibt, die ihn lieb haben. Ja, das hält uns wirklich am Laufen. Und ich denke, das hält uns so sehr am Laufen, dass noch etwas anderes zum Laufen kommt. Man kann das ja im Grunde genommen gar nicht voneinander trennen. Aber dass noch etwas anderes zum Laufen kommt, das sagt der Apostel Paulus in 2. Thessaloniker 3, Vers 1. Weiter, ihr Brüder oder ihr Glaubensgeschwister, betet für uns, dass das Wort läuft. Ich weiß nicht, ob der Apostel Paulus in diesem Moment oder bei diesem Vers da auch an das Laufen in der Kampfbahn gedacht hat, aber es hat zumindest, spricht er hier vom Laufen. Und dass das Wort Gottes läuft, liebe Geschwister, davon ist der Siegeszug der Bibel ein unwiderlegbarer Beweis. Nicht? Durch alle Völker, durch alle Zeiten hindurch. Nicht kein Buch in der Welt hat eine derartige Geschichte aufzuweisen wie eben die Bibel. Trotz kleiner Anfänge, obwohl bekämpft, verboten, verlacht, verspottet, liebe Geschwister, es übertrifft alle Bücher zu allen Zeiten, was weiß ich, an Lebensdauer, an Auflagenzahl, an Übersetzungen, an Themen und so weiter und so fort. Und da das Wort Gottes, Jesus Christus, ist, liebe Geschwister, was hält mich dann letztendlich am Laufen? Unser Herr Jesus Christus. Und damit ist der Kreis wieder geschlossen. Das ist der erste Punkt, den uns Johannes mit seiner Version der Auferstehung mitgeben möchte, dass das, was Jesus Christus betrifft, uns wirklich motivieren soll, uns wirklich bewegen soll, uns wirklich am Laufen halten soll. Und jetzt kommen wir zum zweiten, dieses Hineingehen da in das Grab und diese verbunden mit dieser besonderen Inspektion dieses Grabes. Nicht, der macht ja etwas, der Johannes, was ja keiner seiner anderen Kollegen da macht. Er berichtet von dieser eigenartigen Inspektion des Grabes. Ist ja irgendwie auch sehr schön beschrieben, so nacheinander, wer zuerst was wie wo macht. Nicht, das ist wirklich also sehr schön beschrieben. Aber das Spannende an der Geschichte ist, dass im Gegensatz jetzt zu Matthäus, Markus oder Lukas, bei Lukas vielleicht ein ganz klein wenig angedeutet, dass es dem Johannes in erster Linie nicht um das leere Grab geht, sondern darum, dass er eine bestimmte Anordnung der Tücher da im Grabe liegen sieht. Das hat ihn irgendwie bewogen, das hat ihn irgendwie umgehauen, diese Anordnung der Tücher. Und alle Ideen, liebe Geschwister, alle Ideen, die er und natürlich auch Petrus bisher im Kopf hatte, nicht, dass sie also Jesus verlegt haben können, schließlich war ja noch Nikodemus und Josef von Arimathäa, der waren ja noch mal da, oder dass sie ihn gestohlen haben könnten, nicht, waren in diesem Moment obsolet, waren also in diesem Moment wirklich hinfällig, als sie das Grab inspiziert haben. Denn alles, was damals für eine Leiche notwendig war, ja, das lag noch da. Das lag noch da. Und interessant ist ja immer, wenn man so in die Kunstgeschichte hineinschaut und sich da so Bilder anguckt, nicht, da wird das also doch immer etwas anders dargegeben. Nicht, da wird das ganz dramatisch gezeigt, wie Jesus da aus dem Grab herauskommt, da durch die Reihe der rumliegenden Römer da marschiert und die Leinengewänder sind alle zu Boden gefallen. Nein, nein, liebe Geschwister, so war es nicht. So war es eben nicht, sondern in Wirklichkeit war alles schön zusammengewickelt, zusammengelegt oder zusammengerollt, was auch immer du da für ein Verb verwenden willst. So war es. Es war alles ordentlich. Die Leintücher dort und das Schweißtuch hier. Alles ordentlich gelegt. Und wir fragen natürlich Johannes, was hat dich denn damals da wirklich so umgehauen, als du das gesehen hast? Was hat dich denn damals so dermaßen bewegt? Und Johannes würde uns antworten, das musst du dir doch bewusst machen, dass das jemand inszeniert, dass das jemand arrangiert hat. Das ist doch letztendlich eine Botschaft, die uns also da wirklich mitgeteilt wird. Nicht dieser, ein Ausleger hat das mal so ausgedrückt, dieser Kleiderwechsel erfolgte in einer majestätischen Ruhe. Dieser Kleiderwechsel erfolgte da in einer majestätischen Ruhe. Und Johannes sagt weiter, in diesem Moment nicht wurde unsere ganze menschliche Logik über den Haufen geworfen, gesprengt. Denn da ist etwas passiert, was über alles hinausgeht, was bisher im Kosmos geschehen ist. Und liebe Geschwister, bedenken wir, Johannes und Petrus, nicht, die natürlich zu Lebzeiten mit Jesus Christus unterwegs waren, die hatten doch etwas Faszinierendes mit ihm erlebt. Die hatten doch in Einzelfällen erlebt, wie Jesus da wirklich Menschen aus dem Tod noch einmal herausholte. Nicht die Tochter des Jairus, der Jüngling zu Nahen und vor allen Dingen Lazarus, bei dem sie ja schon den Leichengeruch in der Nase hatten. Das hatten sie ja alles miterlebt. Sie wussten, dass das natürlich die seltensten Fälle sind, dass so etwas passiert, dass ein Mensch aus dem Tod noch einmal ins Leben zurückkommt. Aber das, was sie jetzt hier erleben, das war für sie unvergleichlich. Nicht, da wurde nicht einer nochmal ins Leben zurückgebeamt und durfte dann nochmal eine Ehrenrunde drehen, bevor er wieder stirbt. Nicht, hier fand auch keine Lebensverlängerung statt. Nicht, hier ist eine komplett andere Dimension aufgebrochen, liebe Geschwister. Und das ist ja auch immer wieder bemerkenswert, dass manchmal sogar Menschen helfen, ja, die eigentlich mit Jesus Christus nichts am Hut haben. Nicht, die aber sich mal vorstellen, was wäre, wenn es wahr wäre, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Nicht, wenn das wahr wäre, dass er lebt, wenn das wäre, was die Christen da so jedes Jahr feiern. Nicht, und dann kommen selbst so Menschen wie der Philosoph Martin Heidegger, die kommen da auf richtig gute Sätze. Nicht, wenn er sagt, ich zitiere da wörtlich, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Schön gesagt, aber das wäre sie sowieso. Aber dann ist es wirklich endgültig vorletzlich. Und dann sagt er weiter, wenn das ist ja jetzt interessant, wenn das stimmt, dann ist mein ganzes Weltbild, mit dem ich versuche, mich durchs Leben zu bewegen, nur noch Makulatur. Und dann kommt er zu dem fatalen Schluss, das ist ja erschreckend, Konsequenz, er ist nicht auferstanden. Etwas anders ausgedrückt hat es der große Wortführer der deutschen Arbeiterbewegung, Ferdinand Lassalle, angesichts eines Osterfestes. Wenn das wahr ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dann sind wir aber die Lackierten. Ja, da hat er natürlich absolut recht. Da hat er natürlich absolut recht. Und wenn die das schon geahnt haben, auch wenn sie wahrscheinlich nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen haben, nicht wie viel mehr, dann wir Jesus-Leuten, die jetzt durch die Auferstehung Jesu Christi auch in ein völlig neues Denken hineingeführt worden sind. Das gab es ja noch nie, liebe Geschwister. Nicht, das ist ohne Analogie. Nicht, das widerspricht jeglicher Kausalität. Nicht, da tut sich eine völlig neue Welt auf. Auferstanden nicht aus den Toten durch die Kraft Gottes, nicht wieder in das irdische Leben zurück, nein, sondern in eine neue Form des Lebens, nicht des ewigen Lebens hinein. Das ist es, Liebe. Eine völlig neue Dimension da aufgebrochen. Liebe Geschwister, kann man sich die Auferstehung an sich überhaupt vorstellen? Kann man die sich überhaupt vorstellen? Schließlich war ja niemand dabei. Nicht? Es gibt ja vom eigentlichen Ereignis der Auferstehung keinen Bericht. Und ginge auch gar nicht, wäre auch gar nicht möglich, liebe Geschwister, wäre für den mit Sünden belasteten Menschen überhaupt nicht möglich gewesen. Das hätte niemand ausgehalten. Da wären bei jedem Menschen alle Sicherungen durchgebrannt, wenn er das erlebt hätte, nicht wie der Vater den Sohn aus den Toten da herausholt. Insofern kann man Gott danken, dass er aus Sicherheitsgründen so gehandelt hat, so vorgegangen ist, liebe Geschwister. Oder stellst du dir das noch anders vor? Ich sage das nur, sowas liest du in Kommentaren. Nicht? War es ein Kampf mit den letzten Mächten des Todes? Haben die römischen Soldaten da noch versucht, Jesus aufzuhalten? Nicht den Stein davor zu schieben, aber der Herr ist da so mit Ach und Krach da aus dem Grab herausgekommen. Panik hat ihn ergriffen, alles musste schnell gehen, deswegen lagen die Tücher da alle unordentlich herum. Nein, liebe Geschwister, nein. Alles schön sortiert, Leinentücher, Schweißtuch und Jesus fort in eine völlig neue Existenz. Das ist es, liebe Geschwister. Nur, wir sprachen ja vorhin von diesem majestätischen Kleiderwechsel. Was hat der jetzt nun zu bedeuten? So die nächste Frage, die man dem Johannes stellen würde. Nicht, was hat jetzt dieser Kleiderwechsel wirklich zu bedeuten? Was steht dem Johannes da wirklich vor Augen? Und da sagt er uns, dass Jesus die Kleider des Todes abgelegt hat, die er und alle, die zu ihm gehören, nie mehr gebrauchen werden. Ich habe gar nicht gewusst, liebe Geschwister, vielleicht war das sogar eine Bildungslücke. Ich habe gar nicht gewusst, dass es neben dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auch ein Osteroratorium gibt. Entstehungszeit 1725. Warum erwähne ich das? In diesem Oratorium, da gibt es ein im Tenor gesungenes Rezitativ. Und wenn jetzt alle Positionen in diesem Oratorium von den Personen besetzt worden wären, die damals in irgendeiner Art und Weise da nah am Auferstehungsgeschehen beteiligt waren, dann dürfte es dieses Rezitativ der Petrus singen. Und das lautet so: Hier sehe ich mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Hier sehe ich mit Vergnügen das Schweißtuch abgewickelt liegen. Mit Vergnügen, liebe Geschwister. Das besagt ja einmal, der Herr ist auferstanden, klar. Aber was auch hier eben noch deutlich wird, nie mehr haben wir Jesus-Leute mit den Kleidern und damit mit der Macht des Todes zu tun. Nicht der Tod hat für uns den Schrecken verloren, wir werden ihm nicht mehr begegnen. Gut, sterben mag der eine oder andere noch und vielleicht auch noch die meisten von uns, es sei denn, dass wir zu der Generation gehören, die vielleicht mit ihm entrückt werden, aber das wissen wir alles nicht. Also sterben werden wir in aller Regel noch, aber im Sterben, liebe Geschwister, im Nachhausegehen begegnen wir unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Stattdessen stellt uns jetzt die Bibel den Herrn Jesus Christus in völlig anderen Kleidern vor. Sein dreifaches Kleid. Und das lehrt uns die Offenbarung. Er trägt ja einmal das richterliche Kleid, weil er künftig der Richter ist. Er trägt außerdem das königliche Kleid, weil er der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Und ganz wichtig, nach Offenbarung 1, er trägt auch das priesterliche Kleid, weil er nämlich das Leben für uns gelassen hat, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Er trägt also auch dieses priesterliche Kleid. Es gibt ein altes Kirchenlied, schon fast über 300 Jahre alt. Da heißt es: Auferstanden, auferstanden ist der Herr. Und in ewigen Lichtgewanden der Verklärung wandelt er. Sprachlich ein bisschen schwierig, aber bedenken wir, schon über 300 Jahre alt. Auferstanden, auferstanden ist der Herr, und in ewigen Lichtgewanden der Verklärung wandelt er. Aber ich denke, dieses Lied bringt es wirklich auf den Punkt. Nicht ein Lichtgewand, liebe Geschwister, das ist was Helles, was Positives, also keine Leintücher, kein Schweißtuch, die einen nur einschnüren, sondern dieses Lichtgewand. Nicht? Und seitdem geht unser Herr in ganz anderen Kleidern, in diesem richterlichen, königlichen und priesterlichen Gewand. Verstehen wir, die Auferstehung Jesu Christi ist keine Wiederbelebung, liebe Geschwister. Keine Wiederbelebung, so nach dem Motto, wir halten mal die Tücher auf Vorrat, dich, alles kommt ja wieder, auch das Sterben, und dann können wir sie wieder verwenden. Nein, liebe Geschwister, sondern die Auferstehung öffnet das Tor zur Ewigkeit. Das müssen wir also wissen. Und das ist letztlich die Botschaft, liebe Geschwister, aus Offenbarung 1, Vers 17, wo es heißt: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Siehe, ich war tot und bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel, ich sage das mal jetzt so mit meinen eigenen Worten, und habe die Schlüssel jetzt über alle Bereiche des gesamten Kosmos, des gesamten Universums, inklusive der Hölle. Die Linie von 1. Mose 3 wird eben nicht gewinnen oder hat bereits schon verloren. Es kommt der Tag von 1. Korinther 15. Tod, wo ist jetzt dein Stachel? Du hast verloren. Hölle, wo ist dein Sieg? Du hast verloren. Und ich denke, liebe Geschwister, mit diesem Wissen gehen wir ganz anders in den Alltag hinein. Mit all seinen Herausforderungen. Ja, das stimmt. Wir haben weiterhin unsere Nöte, wir haben weiterhin unsere Päckchen zu tragen, wir haben weiterhin unsere Krankenhäuser, wir haben weiterhin unsere Beerdigung, alles richtig. Aber wir haben jetzt den Auferstandenen, der lebt, der vor uns hergeht, der jetzt die Nummer eins in unserem Leben ist, lebensnotwendiger Rollentausch übrigens. Und so sagt es ja der Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern der Christus lebt in mir. Und deshalb ist ein Tag ohne Jesus Christus ja für einen Christen ein Anachronismus. Also völlig an der Zeit vorbeigelebt, liebe Geschwister. Das hält mich am Laufen, liebe Geschwister, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er wiederkommen wird. Das steht mir jetzt vor Augen, dass dem Tod die Macht genommen ist. Und jetzt sagt Johannes, nachdem er da mit dem Petrus da aus dem Grab wieder herausgegangen ist, und nachdem sie zu den anderen Jüngern gehen wollen, sagt er, aber jetzt muss ich mit euch noch eine Frage klären, nämlich eine theologische Frage. Wie steht es eigentlich mit dieser Reihenfolge Sehen, Glauben, Glauben, Sehen? Wie steht es eigentlich damit? Und er sagt ja, bei mir und Petrus ist es ja so, dass ich es klar aufgeschrieben habe und ihr es gelesen habt. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Und jetzt fährt Johannes fort und sagt, diese Reihenfolge kann euch natürlich ein wenig irritieren. Denn theologisch ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Nicht, du musst glauben und dann wirst du sehen. Und jetzt fühlt ihr natürlich mit Recht nicht diese Geschichte von dem ungläubigen Thomas an. Und da sagt es ja Jesus Christus dem Thomas, nur einige Verse weiter, Vers 29, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Doch glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und deswegen, so fährt Johannes fort, erkläre ich euch das jetzt, warum das an dieser Stelle aber so steht, sah und glaubte, damit ihr nicht in den nächsten 2000 Jahren da irritiert werdet. Denn diese Formulierung, er sah und glaubt, ist genau die Formulierung, wie sie in 2. Mose 14 ab Vers 30 gegeben ist beim Durchzug durch das Rote Meer. Da heißt es nämlich, und das Volk sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres, Pünktchen mit einem Pünktchen, und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm. Als sie also dieses historische Faktum da wirklich erlebt, gesehen haben, glaubten sie an ihn. Und in gleicher Weise, fährt jetzt Johannes fort, in gleicher Weise gilt das auch für mich als historischer Zeuge dessen, was da jetzt wirklich am Auferstehungsmorgen da passiert ist. Ich habe gesehen und daraufhin habe ich geglaubt. An dieser Stelle also ein Glaube, der auf dem Sehen beruht. Jetzt könnte man ja sagen, gut, das ist ja alles klar. Aber dann sagt Johannes, vorsichtig, Stolpergefahr, vorsichtig. Dass wir, Petrus und ich, zuerst sahen und dann glaubten, war ja darauf zurückzuführen, dass wir die Schrift noch nicht verstanden haben. So steht es ja in dem Bibeltext. Dass wir die Schrift noch nicht verstanden, dass Jesus nämlich von den Toten auferstehen müsste. Und somit sagt Johannes klipp und klar, ruht Glaube weiterhin auf der Schrift. Weiterhin auf Wort Gottes. Und das hatten wir allerdings, und er betont das nochmal extra, das hatten wir allerdings am Tage der Auferstehung Jesu Christi eben noch gar nicht geschnallt, dass schon von der Schrift her klar war, dass er auferstehen würde von den Toten. Wir mussten es sehen. Ihr Jesus-Leute heute braucht das nicht mehr. Und jetzt kommt ja dieses urchristliche Bekenntnis, wo der Apostel Paulus ja sagt, nochmal 1. Korinther 15, wo das nochmal betont wird, nicht, dass es auf dem Wort Gottes beruht. Ich gebe euch weiter, was ich empfangen habe, dass Jesus Christus gestorben, begraben wurde, auferstanden ist und gesehen wurde. Das große urchristliche Bekenntnis. Worauf ruht also wirklich der Glaube? Liebe Geschwister, er ruht eben nicht auf einer relativ historischen Wahrscheinlichkeit, dass das passieren sein könnte, sondern auf den Aussagen der Schrift. Und dass selbstverständlich wird das passieren, was in der Schrift steht. All das, was schon passiert ist und was noch passieren wird. Selbstverständlich, weil es schon in der Schrift vorausgesagt worden ist. Und deswegen lehrt uns ein Johannes letztendlich, dass unser Glaube darauf gründet, was geschrieben ist. Und das ist ja interessant. Er ist ja Teil dieses Geschriebenen und sagt es ja am Ende des 20. Kapitels, sagt er es ja, das habe ich alles geschrieben, damit ihr glaubt, dass der Christus ist der Sohn Gottes. So endet er. Und seine Worte werden wirklich wahr, deine und meine nicht, da können wir nur darüber froh sein, dass diese Worte, unsere Worte, viele unserer Worte nicht wahr werden. Ja, liebe Geschwister, das war die johannäische Version seiner Auferstehung. Insofern sicherlich mal ganz interessant, das mal von zwei Seiten eben zu sehen. Wie gesagt, letzten Sonntag aus der Sicht von Markus und heute mal aus der Sicht des Johannes. Halten wir nochmal diese drei Punkte fest. Das hält mich wirklich am Laufen, dass ich weiß, der Herr ist auferstanden, er lebt, er sitzt zur Rechten Gottes und wird eines Tages wiederkommen. Das habe ich vor Augen, dass ich als ein Mensch in Christus mit der Macht des Todes nichts mehr zu tun habe. Und das weiß ich, liebe Geschwister, dass seine Worte, die er gesagt hat, wahr sind und sich in historischen Fakten erwiesen haben oder erweisen werden. Das führt wirklich zum Glauben. Und so kann ich leben und so kann ich in die neue Woche gehen. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir beten dich an als den Gekreuzigten, den Auferstandenen und den wiederkommenden Herrn. Du bist präsent. Mit dir sind wir verbunden. Auf dich sind wir alle ausgerichtet. Von dir bekommen wir unsere Anweisungen. Und wir möchten dir danken, dass wir in dieser dem Tod verfallenen Welt mit dem Tod nichts mehr zu tun haben. Das steht uns wirklich vor Augen. Danke, dass wir auf dem festen Boden der Schrift stehen, die du deiner Gemeinde zum Leben und zum Sterben gegeben hast. Ja, und so danken wir dir, dass es Worte sind, die uns zum Glauben führen und uns am Glauben halten. Und wir danken dir, dass aus Glauben eins sehen wird. So geben wir dir die Ehre, den Dank, den Ruhm, den Preis und die Anbetung. Amen.